Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zurück in der Heimat, in vertrauten Gefilden, jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 19. Februar 2026. Ich muss das Sprechtempo etwas beschleunigen, unschweizerisch geradezu, wir stehen ja im Verdacht, eher etwas langsam uns auszudrücken, zu pflegen. Aber ich habe heute zu lange gelesen. Ich war fasziniert und davongetragen von den vielen Themen, die ich jetzt auch zu verpacken habe in diese Sendung. Also schnallen Sie sich an. Das gibt ein ziemlich dichtes Vollprogramm an Informationen. Und wir haben ja auch noch die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche mit einem provokativen Titel, nämlich Elon Musk, der genialste Unternehmer der Geschichte. Er ist das Renaissance-Genie unserer Zeit. Er ist der Leonardo da Vinci der Gegenwart. Und ich weiß, selbstverständlich, natürlich, das muss auch so sein, dass das einen Aufschrei produzieren wird, ein Aufjaulen bei all jenen, die damit beschäftigt sind, sich die Schuhe abzuputzen an diesem amerikanischen Genieunternehmer, der also wirklich Beachtlichstes zustande gebracht hat. Unsere längst fällige, längst überfällige Würdigung von Elon Musk. Nur schon deshalb, um eine andere Sicht zu eröffnen auf diese Persönlichkeit und damit verbunden natürlich auch die enorme Wertschätzung, die man immer wieder in Erinnerung rufen muss gegenüber dem Unternehmertum. Die Unternehmer sind eben die wahren Idealisten, die auch unter Preisgabe, unter Einsatz ihres Vermögens, ihrer Gesundheit, ihrer Zeit, ihrer Energie Dinge herstellen, die Menschen weiterbringen, die Leute kaufen wollen, freiwillig, nicht mit Zwangsgebühren aufgenötigt, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Nein, sie kaufen das freiwillig, weil eben die Leistung überzeugt. Und dieses Leistungsprinzip, das ja gerade auch in Deutschland, wie ich lese, wie ich höre, auch in der Schweiz, zum Teil in Verruf gerät, dieses Leistungsprinzip ist eben auch die Grundlage der Freiheit, dass Leute unabhängig von ihrer Herkunft, durch ihre Leistung sozial nach oben kommen können. Und das ist ein ganz wesentliches Kernmerkmal, das ist eine Säule des Erfolgs unserer westlichen demokratischen Gesellschaften. Und ich kann es ja nicht mehr hören, wie Demokratie, unsere Werte, das besungen wird, pastoral in all diesen Reden, das ist mir auch unheimlich. Ich habe ein großes Misstrauen gegenüber den sogenannten Wertepolitikern. Wenn Politiker laufen von Werten sprechen, dann sind sie ja dabei, andere Länder, andere Personen abzuwerten. Und das ist für mich keine produktive, keine fruchtbare Form der Diskussion. Also hören wir auf, über diese Werte zu sprechen, sondern unterhalten wir uns über Grundsätze und wichtige Leitlinien des Erfolgs und das Unternehmertum, das Leistungsprinzip, das ist ganz wichtig und Elon Musk verkörpert das und Francis Pike schreibt das auf eine für mich sehr eindrückliche und auch einprägsame Art und Weise. Die Entwicklung von Elon Musk, seine größten Erfolge, aber eben auch seine Fähigkeiten. Und das heißt nicht nur Intelligenz, das heißt nicht nur Einsatz, das heißt nicht nur Risikobereitschaft, sondern eben auch die Bereitschaft, unten durchzugehen. Ich meine, die hat ja monatelang auf einer Matratze übernachtet, unter dem Schreibtisch in einer Werkstatt. Also alles zu geben fürs Unternehmen. Und klar, niemand ist perfekt. Es gibt immer auch Abgründe und Schattenseiten von Persönlichkeiten. Bei Elon Musk ist ja die Rede auch von Drogenmissbrauch, den es da geben soll. Ich kann das nicht kommentieren. Ich habe ihn nicht genügend gut kennengelernt, um solche Feststellungen zu machen. Aber unabhängig von all dem ist das einfach eine ganz beeindruckende Persönlichkeit unserer Zeit, die viel zu wenig Anerkennung bekommt, meines Erachtens vor allem in europäischen Gefilden. In China ist er ein Held, in den Vereinigten Staaten ist er umstritten. Blocher spricht Machtwort, das ist die schweizerische Innenpolitik, vielleicht jetzt aus deutscher Sicht nicht so wahnsinnig interessant. Dann aber das Thema, bedroht Putin den Weltfrieden? Trump sagt nein, die EU sagt ja. Das ist die Gretchenfrage der Außenpolitik, meine Damen und Herren. Aber über diese Gretchenfrage wird ja gar nicht diskutiert. Da wird dekretiert, da wird diktiert, da hat man gefälligst eine, und zwar die richtige, die Meinung von Brüssel, von Paris, von Berlin und von London zu haben. Eine Ungeheuerlichkeit, wie da von oben vorgestanzt werden soll, wie man einen Politikverlauf, wie man einen Konflikt beurteilen soll. Das ist undemokratisch, meine Damen und Herren. Das wendet sich gegen die Grundwerte, um jetzt diesen Begriff zu verwenden, eben unserer Gesellschaftsordnung. Man muss doch gerade bei den schwerwiegendsten Fragen, zum Beispiel Krieg und Frieden, muss doch eine intensive Auseinandersetzung stattfinden. Ja, ist es denn so, dass Putin demnächst die ganze Welt überrennen will? Stehen wir vor einem Angriff der Russen? Und ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen, in den deutschen Medien heute Morgen also wieder flächendeckend, diese ganze Angriffsparanoia da. Verstehen Sie mich richtig? Dass man eine Verteidigungsfähigkeit hat, dass man die vernachlässigten Sicherheitsstrukturen wieder in Gang bringt, auf Vordermann bringt, dass man auch eine gewisse Unabhängigkeit hier wieder zustande bringen kann gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber anderen. Das finde ich alles richtig. Falsch ist aber die Motivation dahinter, falsch ist das Motiv, falsch ist die Hysterie, falsch ist diese sprungbereite Konfliktbegeisterung, die da mitschwingt, dieses Mackertum, diese Kraftmeiereien, die ins Autoritäre umschlagen, die eben dazu führen, dass Leute, die es anders sehen, auf Sanktionslisten landen. Ich meine, das ist die größte Missachtung von europäischen Werten überhaupt. Und darum sind diese Wertepolitiker nicht ernst zu nehmen, wenn sie sich da auf die Podien stellen und sich da sozusagen als Gralshüter des schönen, wahren und guten in unserer westlichen Zivilisation gebärden. Passen Sie auf bei Politikern, die immer diese großen Worte verwenden, die sich auch im Lichte der Moral da strahlend inszenieren. Die haben meistens sehr viel Dreck am Stecken, beziehungsweise wo so viel Glanz produziert wird, da muss meistens abgelenkt, geblendet werden, auf das man eben die Abgründe, die Schattenseiten, ja, und auch die letztlich schlechten Leistungen übersieht. Das sind auch Ablenkungsmanöver. Also, diese Frage besprechen wir. Hier ist auch der ganz große Gegensatz zwischen den USA und der Europäischen Union. Die amerikanische Administration sagt ganz klar, Putin ist keine Gefahr für den Weltfrieden. Putin ist keine Gefahr für Europa. Und dieser Ukraine-Krieg ist in seinen spezifischen Ursachen zu begreifen. Was die Amerikaner auch nicht sagen, ist, dass sie bei diesen Ursachen eine Hauptrolle gespielt haben mit der NATO-Osterweiterung. Daran könnte man sie ja mal erinnern von Seiten der EU. Aber die EU hat sich eben dermaßen hoffnungslos in ein anderes, in ein Lügennarrativ verrannt, dass eben alles aus heiterem Himmel, aus dem bösartigen Hirn des russischen Diktators geflossen sei und er sei der Alleinschuldige an dieser ganzen unheilvollen Verstrickung, die wir da beobachten, an dieser ganzen Tragödie, an diesem ganzen fürchterlichen Streit, der da nicht beizulegen ist im Moment. Und das ist eine falsche, aus meiner Sicht krass falsche Darstellung der Wirklichkeit. Die blendet so viel aus, und es ist ja offensichtlich, dass es damit eben auch darum geht, eine bestimmte Politik zu rechtfertigen, die eben in der Europäischen Union mit offensichtlichem Misserfolg betrieben wird. Und dass die Medien dann da auch noch mitmachen, überhaupt keine kritische Hinterfragung. Im Gegenteil, die Medien sind ja wie Zuchtpeitschen da der Obrigkeit. Jeder, der es anders sieht, der wird ja dann sofort auch von dieser Art medialen Abwehranlage da ins Visier genommen. Also hier sind die Journalisten einmal mehr Bodyguards der Mächtigen, der Regierenden. Nichts Neues, wir haben sie in der Klimapolitik gesehen, wir haben sie auch in der Corona-Politik gesehen. Im Fall Ukraine schießt das einfach noch viel extremer rüber, führt sich's auch selber ad absurdum, und es gibt ja auch Gegenreaktionen, nicht zuletzt wichtige, sehr relevantere aus Washington. Dann Gianni Infantino, auch eine Provokation der Weltwoche. Er schreibt eine Kolumne für die Weltwoche unter dem Titel «Die Welt ist rund». Und da vertritt er den Standpunkt der FIFA-Präsident, der Fußball soll neutral bleiben. Ganz wichtig, dass sich ein mächtiger Verbandsfunktionär dafür ausspricht, die Politik aus dem Sport rauszudrängen. aufzuhören mit dem Sport als Fortsetzung der Kriege und der Politik mit anderen Mitteln. Der Sport hat genau die gegenteilige Funktion. Er muss die Leute zusammenbringen. Und das ist das Erfreuliche. Wenn ich sehe, dass auch an den Olympischen Spielen Zeitungen wie eine NZZ sich also mit zum Teil hanebüchenen Argumentationen jetzt an den russischen Sportlern abarbeiten, die unter neutraler Flagge da auftreten, dann hat das für mich etwas Schäbiges und es hat für mich auch etwas sehr Beunruhigendes und Alarmierendes, dass sogar Schweizer Zeitungen in dieser EU-Kriegslogik drin stecken und hier einfach diese permanente Stimmungsmache gegen eine Seite betreiben. Nun aber zu den aktuellen Nachrichten. Ich versuche es wirklich kurz und kompakt zusammenzufassen, obwohl ich eine ganze Reihe von Themen anzusprechen habe. Sicherheit in Europa, lautet die Überschrift. Man kann es gleich mal ersetzen durch Unsicherheit in Europa. Die Ukraine soll 2027 Mitglied der EU werden. Doch wie soll das gehen? Ich frage mich einfach, ist das noch seriös? Das glaubt doch kein Mensch, dass die Ukraine EU-Mitglied werden kann. Das kann die EU sich gar nicht leisten, finanziell. Und wenn die Regierung in Kiew, wenn Zelensky sagt, dass dieser EU-Beitritt wichtig sei als Teil der Abwehrdispositive, der militärischen Selbstverteidigung und der Sicherheitsgarantien gegen Russland, dann bedeutet das ja, dass sozusagen in einem laufenden Konflikt die EU ein Land aufnehmen soll, das sozusagen den EU-Beitritt vor allem deshalb wünscht, um in einem bestimmten Konflikt militärisch dann entsprechend verteidigt zu werden. Also das wäre ja das Gegenteil von Sicherheit, das wäre ja brandgefährlich und von den finanziellen Konsequenzen wollen wir gar nicht sprechen. Und diese Frage, die wird jetzt gewissermaßen auch wieder nach vorne gestellt und meines Erachtens ist da eine riesige Unehrlichkeit, auch geradezu ein Zynismus dahinter, auf Seiten jener, die diese Idee in Brüssel propagieren, denn die wissen doch ganz genau, dass so etwas nicht zustande kommen kann. Und wenn es denn zustande käme, wäre es der reine, nackte Wahnsinn. Die Leute würden da niemals dafür sein, da bin ich überzeugt, also sie würden in der EU keine Meinung finden, keine Mehrheit finden von Bürgern, die sagten, das wäre jetzt also das Ziel, die Ukraine hier aufzunehmen. Die Skepsis, auch das Unbehagen an Zelensky ist doch zunehmend und verstärkt sich mit jedem Auftritt dieses Präsidenten. Nachfolge von Trump, J.D. Vance, ziert sich der amerikanische Vizepräsident in einem Interview auf Fox TV. Er sagt dort, es ist nicht so, dass wir unsere Verbündeten nicht respektieren. Es ist vielmehr so, dass sie sich selber vielfach sabotieren. Dies eine Nachlese zur Rede von Marco Rubio in München an der Sicherheitskonferenz und er beteuert, dass der Außenminister ein sehr guter Freund von ihm sei und will sich da noch nicht in Stellung bringen für die Nachfolge des jetzigen amerikanischen Präsidenten Trump. Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, Facebook und YouTube, ist in einem Prozess wegen des Suchtpotenzials seiner Angebote, vor allem YouTube, muss sich da verantworten, ist angezeigt worden von einer 20-jährigen Frau, die da sagt, sie sei YouTube-süchtig und Zuckerberg sei schuld. Dazu fällt mir Folgendes ein. Erstens, ich glaube, jeder Unternehmer möchte, dass die Kunden süchtig sind nach seinen Produkten. Das gilt für jeden Lebensmittelhersteller, das gilt für jeden Zeitungsmacher. Jeder möchte, dass die Leute sein Produkt so gut finden, dass sie es immer wieder kaufen. Also süchtig machende Produkte, jetzt nicht im Sinne einer physischen Abhängigkeit und physiologischen Veränderung, das ist das Ziel eines jeden Unternehmers. Und deshalb ist es ein bisschen komisch, wenn man deswegen vor Gericht gestellt wird, auch ist natürlich so ein Verfahren Ausdruck der Tatsache, dass dann diese 20-jährige Frau die Eigenverantwortung über ihren eigenen Medienkonsum sozusagen an das Unternehmen selber überträgt. Das ist ja auch ein Merkmal unserer Zeit, dass die Leute nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Verhalten, auch für ihr eigenes Suchtverhalten. Schuld soll dann immer der andere sein. From Paris to New Delhi, the push to ban teens from social media is going global. Das ist ein Artikel aus dem Wall Street Journal, das also die Neigung, Social Media für Minderjährige zu verbieten, auch an Schulen massiv einzuschränken. Ich habe Sympathie für das, obwohl ich eigentlich gegen Verbote bin. Vielleicht auch schon, weil ich die Eigenverantwortung als Vater abgeben möchte an den Staat, wenn es darum geht, den Sozialmedienkonsum der Kinder zu kontrollieren. Aber das ist zumindest eine Entwicklung, die wir überall beobachten. Auch Kanzler Merz hat sich dieser Tage entsprechend geäußert. Da würde mich interessieren, vor allem, wie sehen Sie das? Sind Sie der Meinung, dass das richtig ist, Social Media für Minderjährige zu verbieten? Mamdani, der neue Präsident, der neue Bürgermeister, Entschuldigung, von New York, wird da etwas analysiert. Zoran Mamdani, der neue Bannerträger eines progressiven Amerika, eines linken Amerika. Was macht er genau in New York? Und man sieht, er ist dabei, die Steuern ganz massiv nach oben zu schrauben und sehr stark da diese Schraube anzuziehen. Übrigens interessant in diesem Zusammenhang auch, gibt im Wall Street Journal eine sehr interessante Analyse der Wirtschaftsleistung Kaliforniens unter Gouverneur Gavin Newsom. Das ist ja auch so ein Star der linken Szene. Kalifornien ist in allen Wirtschaftsrankings zurückgefallen in der Amtszeit von Gavin Newsom. Das wird in unseren Medien, wo Newsom eher hochgehalten wird als Trump-Gegner, nicht zum Ausdruck gebracht. Die Villa von Gene Hackman, dem Schauspieler, der unter tragischen Umständen gestorben ist, vor nicht allzu langer Zeit. Seine Villa in New Mexico hat bereits einen neuen Eigentümer gefunden. Dabei gibt es auch Bilder im Internet zu sehen. Ein sehr schönes, stilvoll eingerichtetes Haus mit einer wunderbaren Fernsicht. Der legendäre Gene Hackman ist ja im hohen Alter von über 90 Jahren im Demenzzustand gestorben, nachdem seine Frau, die eine jüngere Frau, zuvor offensichtlich auch verstorben ist. Merz will keine Atombombe. Die Furcht des Kanzlers vor der Bombe, das veranlasst den Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Berthold Kohler, das zu kritisieren. Und er sagt, Deutschland müsse hier viel entschiedener auch rüstungsmäßig sich dagegen Russland stellen. Und wenn ich solche Zeilen lese, das ist kriegsklirrend, das ist also ziemlich hackenschlagend, was uns da entgegenkommt, dann frage ich mich jetzt einfach als Schweizer um 25% Deutscher, wie hat man eigentlich die historischen Erfahrungen verarbeitet und wie definiert man sozusagen eine Friedensvoraussetzung? Natürlich, der Punkt der Wahrheit jetzt eines solchen Kommentars besteht darin, dass der Journalist sagen möchte, wir müssen unsere vernachlässigte Verteidigung nach vorne bringen. Aber es beschleicht einen einfach das Gefühl, dass wieder mal in typisch deutscher Manier, verzeihen Sie, die Sache übertrieben wird. An dem Punkt, wo es dann eben ins Gegenteil kippt. Olympia aus im Eishockey. Wir hatten einen Lapsus nach dem anderen. Die Deutschen hatten ein super Team an diesen Spielen, angeführt von Captain Leon Dreiseitel, einem Superstar der Edmonton Oilers. Ich habe ihn spielen sehen gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und ich war etwas unterbegeistert angesichts seiner nicht sehr wirkungsvollen Performance. Jetzt also sind sie raus. Nach einer Niederlage gegen die Slowakei, 6-2, doch ziemlich drastisch, die Schweiz auch ausgeschieden. Allerdings lag man bis 6 Minuten vor Schluss 2-0 vorne gegen Finnland. Keine Schritte in Richtung Frieden, kommentiert die FAZ zu den Friedensverhandlungen in Genf. Und da ist vor allem etwas interessant. Der Journalist beschreibt, dass Russland keine Kompromisse eingeht, dass man auf den eigenen Forderungen beharre. Und warum macht ein Land das? Ein Land macht das, wenn es eben militärisch in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen. Es würde zwar einen Verhandlungsfrieden vorziehen, weil das für die Wiederherstellung der Beziehungen besser ist, aber wenn man nicht bereit ist, der anderen Seite entsprechend entgegenzukommen, ist das Ausdruck der Tatsache, dass man eben militärisch überlegen ist. Und diese Tatsache widerspricht natürlich komplett den Erzählungen, die wir auch gehört haben an der Münchner Sicherheitskonferenz. Russland pfeife aus dem letzten Loch. Ich halte das für massive Unterschätzungen, für gefährliche Unterschätzungen, Ausdruck eben dieser Kriegslogik und Konfrontationsbegeisterung, die leider in der Europäischen Union im Unterschied zu den USA sehr, sehr stark vertreten ist. Dann haben wir noch ein Interview, die hat bei Sandra Maischberger mit dem früheren deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck. der eben auch immer wieder von diesem Wertefundament spricht, so ein Wertepolitiker, der diese Werte wie eine kugelsichere Weste vor sich herträgt, wie eine goldene Ritterrüstung, die ihn da besonders zum Funkeln und zum Glänzen bringen soll. Das ist ein großes Thema. Er kritisiert dabei die AfD, er kritisiert den amerikanischen Präsidenten Trump als unamerikanisch und vor allem auch die deutsche Opposition, die wird da sozusagen in die Kontinuitätslinie der 30er Jahre gestellt, was ich für komplett unseriös halte. Das ist eben diese Rhetorik der Verbote. Friedrich Merz am Aschermittwoch, da hat sie ein paar sehr beherzte Reden gegeben. Auch der deutsche Kanzler ist da in Erscheinung getreten mit einer Würdigung des europäischen Modells. Auch da wieder das Wertefundament, das angerufen wird. Und Merz sagt zu Recht, dass die EU auf den Grundlagen der Kriegsverhinderung gebaut wurde, der Verständigung, der friedlichen Verständigung. Umso unverständlicher ist es, wie kriegerisch sich heute auch wie bellizistisch und militaristisch sich diese EU zumindest rhetorisch präsentiert. Er teilt massiv gegen die AfD aus, diese Partei sei im Begriff, das europäische Erbe zu verspielen, weil sie eben die Probleme der EU kritisiert. Und vielleicht müsste da die AfD einfach ihre Position etwas klarer machen, dass sie sagt, wir sind nicht bereit, sozusagen jeden Unsinn mitzumachen, nur weil er aus der EU kommt. Das ist ja noch etwas anderes, als hier eine sozusagen anti-europäische, nationalistische Politik zu betreiben, was ihr immer wieder unterstellt wird. Dann gab es auch ein paar Ohrfeigen an den US-Präsidenten Donald Trump. Allerdings bezogen die sich vor allem auf die Zollpolitik. Ali Schwarzer sieht mögliche AfD-Kanzlerin Weidel als ermutigend für Frauen. Und mit dieser letzten Beobachtung schließen wir für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die neue Weltwoche jetzt am Kiosk in Deutschland ab morgen und am Samstag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder. Schreiben Sie mir mit Anregungen, Widerspruch, Lob. Alles ist herzlichst willkommen.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.